Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit.
Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8.
Hallo Veit.
Heute sprechen wir über Ottfried Preußler Krabat. Ein mythologischer Roman, ein Entwicklungsroman. Geschrieben wurde er als Jugendbuch. Und es ist vor allem ein besonders spannendes Buch hinsichtlich der Frage, wann können wir überhaupt von einem schwulen Roman sprechen? Wann ist ein Buch schwul, auch wenn explizit gar nichts drin zu sein scheint, wenn vielleicht sogar gerade es entgegen der Autorenabsicht ist, dieses Buch schwul zu lesen?
Der Roman spielt Ende des 17. Jahrhunderts, vielleicht Anfang des 18. Jahrhunderts. Die Datierung ist für die Handlung nicht wesentlich. Es gibt eine legendarische Figur, Krabat, die in der Gegend, in der der Roman spielt, regional festzustellen ist. Und diese legendarische Figur hat zeitliche Bezüge und dieser Haftpunkt liegt halt irgendwo in der besagten Zeit. Im Roman befindet sich Krabat, ein Junge von 14 Jahren, gerade dabei, mit zwei anderen Jungen als drei Könige durch die Lande zu ziehen. Und mit Lande ist hier eine Ecke in der Niederlausitz gemeint, die damals von den wendischen Menschen, den Sorben, bewohnt wurde. Und das ist so eine slawisch-stammige Volksgruppe gewesen.
Genau, was du als nicht so ganz entscheidende Datierungsfrage beschrieben hast, ist aber auch zugleich ein wichtiger Eingriff des Autoren Ottfried Preußler. Er hat nämlich aus der legendarischen Figur Krabat die Bezüge eben ins 17., vielleicht noch 18. Jahrhundert hat, eine mythische gemacht, indem er praktisch diese Bezüge völlig weggebracht hat. In seinem Buch Krabat ist das weg. Es ist eine mythische, überzeitliche Grunderfahrung geworden. Und ich glaube, das ist auch, wie wir später vielleicht sehen werden, ein wichtiger Punkt, warum der Roman sich dann doch wirklich schwul lesen lässt. Krabat erlebt eigenartigst, im Traum hört er eine Stimme, die ihn auffordert, zu einer Mühle im Koselbruch am Schwarzen Wasser zu gehen. Krabat kann sich dieser Stimme nicht entziehen, er bricht auf, verlässt seine zwei Kumpels und geht zu dieser Mühle. Unterwegs wird ihm natürlich abgeraten, dorthin zu gehen, dort gehe es nicht mit rechten Dingen zu.
Und dass da irgendwas komisch ist an der Mühle, merkt er auch, als er ankommt. Der Müller, den er hier trifft, der ist total angsteinflößend. Einäugig sitzt er in seiner dunklen Stube, liest in einem dicken Buch dem Kontraktor und der Müller begrüßt Krabat mit den Worten, dass er ihn schon erwartet hätte. Krabat trifft dann die 11 anderen Müllerknechte und von nun an arbeitet er als Lehrling auf der Mühle.
Ja, aber das ist schon alles sehr eigenartig. Es wird ganz schnell klar, auch für Krabat, dass er unheimliche Sachen passiert sind und immer wieder passieren. Einer der Knechte scheint gestorben zu sein. Krabat scheint den Platz dieses Jungen einnehmen zu sollen. Er merkt auch, dass es da immer wieder nicht mit rechten Dingen zu gehen. Einmal in der Woche passiert irgendwie was ganz Merkwürdiges, wo er am Anfang noch nicht so richtig mit teilhaben kann, aber dann immer mehr mit reinrutscht.
Und Gruseliges passiert auf dieser Mühle. Manchmal taucht nachts ein angsteinflößender Mann mit Kutsche in schwarzem Mantel und rot leuchtender Feder am Hut auf. Die Jungen müssen dann in der Nacht aufstehen und die Mühle anwerfen. Eines Morgens kommt Krabat, er wacht auf und sieht, dass nachts die anderen Jungen aktiv waren und geschrotet haben. Er hat damals noch nicht teilgenommen, weil er noch ganz frisch auf der Mühle war. Und dann geht der Krabat in die Mühlstube und sieht Zähne am Boden liegen. Ein schauriger Hinweis darauf, dass offensichtlich kein Korn geschrotet wurde.
Ja, und nach kriegt dann Krabat raus, was hier wirklich gespielt wird. Der Müller ist mit dem Tod im Bund, hat versprochen, jedes Jahr einen Jungen zu opfern, damit er selber weiterleben kann. Die Jungen dürfen keinen Kontakt mit der Außenwelt haben, werden hart gehalten. Alle Befehle müssen widerstandslos ausgeführt werden, sonst gibt es grausame Strafen, die dann der Müller persönlich mitunter vollzieht.
Und was gar nicht passieren darf, ist, du darfst dich nicht verlieben. Denn durch die Liebe würden die Jungen ja von der Mühle weggezogen werden oder sie würden sich dann anderweitig orientieren. Und das darf nicht passieren. Krabat verliebt sich aber, und da beginnt es jetzt auch schwierig mit der Interpretation, in einer Osternacht, die er mit trinkt draußen außerhalb der Mühle. Tonda ist ein Lehrling, mit dem er seine erste Lehrzeit auch verbringt. Und in dieser Osternacht hört er die Stimme eines Mädchens, der Kantorka. Er weiß nicht, wie sie heißt und wie sie aussieht. Und irgendwie verliebt er sich. Aber eigentlich merkt man, dass Krabat an Tonda interessiert ist, mit dem er ja auch diese Nacht am Holzkreuz verbringt.
Ja, nicht nur diese Nacht. Es ist eigentlich sein ganzes erstes Lehrjahr, wo Tonda so eine Art Mentorenfunktion hat. Tonda ist offenbar auch der Beste der Müllergesellen und hat sich Krabat so ein bisschen angenommen. Und eigentlich ist ja Krabat wirklich voll auf diesen Tonda fixiert. Man wartet fast schon regelrecht auf Zärtlichkeiten, die da kommen. Und die Kantorka, die ist irgendwie so ein Fremdkörper. Und das ist auch wirklich das im Grunde, was Preußler eingeführt hat. Es gibt ja diese ältere Geschichte, diese legendarischen Überlieferungen über Krabat, die teilweise sehr disparat sind, gar keine, nicht nur zusammenhängend sind, sondern im Grunde so Episoden, die irgendwas auch mit so einer Mühle zu tun haben. Und die hat er eben zu dieser Geschichte zusammengeführt. Und in den anderen Versionen, die man kennt, ganz wichtig ist zum Beispiel auch die schwarze Mühle von Juri Brejan zu nennen, der da einfach mal das nur aufgeschrieben hat. Da ist das ja noch viel schwuler als bei Krabat, offen schwuler, weil es eben nur Männer gibt, die alle irgendwie was miteinander zu tun haben, die Nächte miteinander verbringen und der so weiter. Und hier wird auf einmal diese Kantorka eingeführt, die auch für Krabat fremd bleibt. Und es ist ein offenkundiges Bemühen, da irgendwie was zu richten. Denn Krabat und Tonda sind offenkundig ein Paar, die anderen Müllergesellen sind auch einander genug. Und jetzt wird die eingeführt, als ob sie die Liebe von außen brächte, die aber sich zwischen Krabat und Tonda die ganze Zeit abspielt. Und für mich ist es ja auch sozusagen ein Urbild geworden, die Kantorkaisierung einer Geschichte. Das Bedürfnis des heterosexuellen Erzählers, hier die Norm wieder reinzubringen, es nicht einfach bei der Erzählung zu lassen, dass zwei Jungs sich herzlich zugetan sind, sondern von außen eben in diesem Fall eine Kantorka zu bringen, die die Befreiung bringen soll.
Du sagst ja schon sehr viel, warum es auch sozusagen Sinn macht, diesen Roman in einem Podcast für schwule Literatur zu diskutieren. Und wir sind ja jetzt auch nicht die Ersten, denen auffällt, dass es hier schwule Bezüge gibt. Und das wurde ja auch immer mal wieder diskutiert. Aber man kann auch genauer hinlesen. Es ist nicht nur, dass es halt so eine enge Gruppe von Jungs ist, die da auf dieser Mühle sind, was das Buch schwul macht. Das fände ich jetzt irgendwie fast trivial. Ich finde, dass es so deutlich wird, dass die eigentlichen Gefühle, um die es hier geht, zwischen den Jungen bestehen. Und das sind nicht nur freundschaftliche Gefühle, sondern sehr zärtliche Gefühle, manchmal auch Gefühle der Leidenschaft. Und es ist die Sprache, in der Ottfried Preußler dieses Zusammenleben beschreibt, was, ohne dass man es explizit sagt, irgendwie klar macht, wo die eigentlichen Leidenschaften liegen.
Ja, und das ist eben der Punkt, der mich auch schon sehr lange mit diesem Roman beschäftigt. Offenbar können schwule Geschichten trotz allen heterosexuellen Bemühens nicht entschwult werden. Und das sieht man daran, und es sind auch diverse weitere schwule Urmotive, das sind nicht nur die herzlichen Zuneigungen, die du angesprochen hast, es ist auch dieses, ist ja auch ein anderes schwules Urmotiv, den Platz eines anderen einnehmen, sozusagen so eine Art Persönlichkeitstausch zwischen zwei Männern, das ist alles schwingt damit und wird in den legendarischen Geschichten übrigens noch viel stärker hervorgehoben als hier bei Krabat. Bei Krabat von Ottfried Preußler sehen wir, wie sich trotz der erheblichen Glättungsversuche im Grunde das Gegenteil beim schwulen Lesen einstellt. Und deswegen haben wir es uns auch hier an dieser Stelle ausgesucht, es als schwules Buch zu präsentieren, denn wir stehen hier auf dem Standpunkt, schwules Lesen ist eigenes Lesen. Ottfried Preußler, Krabat, derzeit als Taschenbuch im DTV-Verlag zu haben, Original ist es 1980 erschienen, es hat 314 Seiten.